Ja, liebe Anne-Rose, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich muss gestehen, es ist ein Heimspiel. Anne-Rose und Dieter Stöckle, wir kennen uns aus dem CVDM Karlsruhe. Und mit dem Martin Osenberg habe ich schon als Jungschaler zu tun gehabt. Er war auch Jungschaler. Ich muss gestehen, wir haben zusammen Fußball gespielt. Bei mir hat es nicht viel geholfen. Ich bin irgendwie da hängen geblieben. Und drei Vorgaben gab es für mich für diesen Gottesdienst. Ich soll ohne Talar auftreten. Dafür habe ich das Bäffchen mitgebracht. Also, es gilt und es stimmt. Zweite Vorgabe war der Titel, der dritte im Bunde. Und ich hoffe, dass ich dem Titel gerecht werde. Und die dritte Vorgabe war, ich soll 20 bis 30 Minuten predigen. Da habe ich gesagt, auch kein Problem. Das kriege ich schon irgendwie hin mit den 20 bis 30 Minuten. Aber ich hoffe, dass Sie es auch hinkriegen mit den 20 bis 30 Minuten. Denn das ist ja schon eine Herausforderung, dass ich 20, 30 Minuten rede und Sie auch entsprechend zuhören können. Falls Sie den Eindruck haben sollten, nach 10 Minuten, jetzt sollte er irgendwie aufhören, dann nehmen Sie doch bitte Ihre Armbanduhr ab und heben Sie hoch. Und wenn es mehrere sind, dann werde ich mal so kurz innehalten und nachfragen, ob ich vielleicht doch früher zum Schluss kommen soll, als erst nach 30 Minuten. Ansonsten sage ich Ihnen tatsächlich, ja, ich will mich an den 20 bis 30 Minuten, ich gehe mal davon aus, dass es eher 30 Minuten werden, orientieren. Also schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe natürlich dabei, dass Sie zurückhaltend sind mit Ihren Armbanduhren und das, was dann irgendwie zivilisiert mit den 30 Minuten hinbekommen. Schauen wir mal. Ja, also die Vorgabe war, der Dritte im Bunde. Und wie kann es da anders sein, als man sich an Schiller erinnert? Zumindest mir ist es so gegangen. Darauf spricht ihr, es ist euch gelungen. Ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch keine leere Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Keine Frage. Friedrich Schiller hat es schön beschrieben in seiner Ballade Die Bürgschaft vom Dritten im Bunde. Eine wunderschöne Geschichte von belastbarer Freundschaft und Vertrauen. Da klappt es mit der Beziehung, die selbst den König noch rührt, sodass er am Ende der Ballade ruft, ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde die Dritte. Der Dritte. Nun glaube ich nicht, dass die Verantwortlichen dieses Gottesdienstes von mir eine Predigt über Friedrich Schillers Ballade Die Bürgschaft haben wollten. Es wäre auch interessant, aber es wäre höchstwahrscheinlich für Sie langweilig, denn ich hätte nicht viel zu sagen und der Deutschunterricht ist lange zurückliegend. Im Übrigen, ich hatte Mathe, Physik, Leistungskurs. Deutsch war wahrlich ein Nebenfach bei mir. Also der Dritte im Bunde und es klang schon an, es geht um den Heiligen Geist, um die dritte Person Gottes, mit dem wir jeden Gottesdienst beginnen. Wir haben auch diesen Gottesdienst mit ihm begonnen, nämlich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich könnte also eine ganze Predigt über den Heiligen Geist halten, was ich auch tun werde, die einzelnen Dinge aufzeigen, was es mit dieser dritten Person der Gottheit zu tun hat. Ich könnte die ganze Tradition der sogenannten Trinitätslehre entfalten und wir wären morgen und übermorgen noch nicht fertig. So will ich mich auf etwas konzentrieren. Ja, ich will mich zunächst darauf konzentrieren und feststellen, dass es schwierig wird mit meinen Vorstellungsmöglichkeiten. Gott Vater, ich muss gestehen, den kann ich mir vorstellen. Mit dem bin ich seit Kindesbeinen an groß geworden, Gott Vater. Zu dem habe ich gebetet. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Wir tun es auch. Vater unser im Himmel. Das klappt also. Ja, auch Gott Sohn geht so. Ich kenne die Geschichten um Jesus im Kindergottesdienst oder im CVJM. Wie er Menschen geheilt hat, wie er gepredigt hat, wie er am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden ist. In jeder Kirche hängt ein Kreuz, hier steht es. Das klappt also auch. Gott, der Sohn. Aber Gott, der Heilige Geist? Da wird es bei meinen Vorstellungsmöglichkeiten schon schwieriger. Wie soll ich mir den Geist vorstellen? Erst jüngst gab es eine Debatte in einer christlichen Zeitschrift, ob man denn überhaupt zum Heiligen Geist beten dürfe. Einige sagten, nein, geht gar nicht. Zum Heiligen Geist kann man nicht beten. Und mir fällt auf, dass wir zu allen möglichen kirchlichen Festen Volkstraditionen ausgebildet haben. Zu Advent, zu Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Zum Advent haben wir den Adventskranz, zu Weihnachten haben wir den Christbaum, zu Ostern das Osterlamm, die Ostereier und den Osterhasen nicht zu vergessen. Doch Pfingsten? Welche Symbole, welche Zeichen, na gut, der Heilige Geist, aber welche Zeichen ansonsten, welche Volkstraditionen gibt es zu Pfingsten? Und selbst in diesem Jahr war auf die Pfingstrosen, zumindest in unserem Garten, kein Verlass. Sie fangen jetzt erst an zu blühen. Was machen wir also mit dem Heiligen Geist? Liegen möglicherweise unsere Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist an uns nüchternen Deutschen? In der ganzen Welt boomt die Pfingstkirche. Nur nicht so bei uns, weil wir zu nüchtern sind. Ja, irgendwie mit Emotionen nichts anfangen können. Wir als Mitteleuropäer orientieren uns eher an den kühlen, distanzierten Nordeuropäern und weniger an den dynamischen Südeuropäern, obwohl wir bei denen lieber in Urlaub gehen. Ja, also, was machen wir bloß mit dem Heiligen Geist? Was fangen wir an mit dieser dritten Person? Dabei müssen wir doch auch feststellen, ein Blick in die Bibel zeigt uns, dass er sogar gleich zu Beginn der Bibel auftaucht. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Hebräischen Ruach, weiblich. Viele sagen, aha, mit dem Geist Gottes kommt die weibliche Dimension, der weibliche Charakter Gottes zum Tragen. Also eine ganze Predigtreihe könnte man über den Geist Gottes oder über den Heiligen Geist halten. Aber wie gesagt, ich habe nur 20 bis 30 Minuten Zeit. Und ich will mich mit dem Heiligen Geist mit einer Geschichte nähern, der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das ist eine jener biblischen Geschichten, die groß in Kindergarten und Kindergottesdienst vorkommen. Mein Onkel, Maurer von Beruf, erzählte sie auch gern seinen Enkeln. Und er malte sie aus. Er malte sie als Maurer aus. Diese Sprachverwirrung, die beim Turmbau zu Babel entstanden war, sagt er, hatte folgende Konsequenzen. Die da oben wollten Mörtel und die da unten verstanden Steine. Die da oben brauchten neues Bauholz und die da unten verstanden Wasser. Und dann klappte es nicht mehr mit dem Turmbau zu Babel. Ich muss gestehen, das war für mich einleuchtend. Plastisch deutlich dargestellt, wie es zur welche Konsequenzen die Sprachverwirrung hatte. Es klappte einfach nicht mehr mit der Kommunikation. Die hatten alles, was sie brauchten. Sie standen gut da, die Materialien waren vorhanden, auch die Pläne waren da. Und plötzlich klappte es nicht mehr mit der Kommunikation. Babylonische Sprachverwirrung aus dem Blickwinkel eines Maurers. Und die Enkel hatten es auch verstanden, was da passiert war. Und ich habe den Eindruck, wir verstehen das auch. Denn mit uns passiert das ja auch regelmäßig. Wir haben im Grunde genommen alles, was wir brauchen, und doch klappt es nicht mit der Kommunikation. Mann und Frau sollen da Schwierigkeiten haben, weil der eine kommt ja vom Mars und die andere von der Venus und da soll die Kommunikation nicht klappen. Man hat alles, aber man findet doch nicht zueinander. Man redet aneinander, man lebt aneinander vorbei. Jung und alt sollen da ihre Schwierigkeiten haben. Die Generationenforschung sagt mittlerweile, dass alle 2 Jahre unter Jugendlichen eine neue Generation entsteht. Was so viel heißt, der 16-Jährige versteht den 14-Jährigen und der 12-Jährige den 14-Jährigen nicht. Die leben, so sagt die Forschung, in unterschiedlichen Welten. Unterschiedliche Musikrichtungen, unterschiedlicher Kleidungsstil. Das war übrigens auch für mich eine Herausforderung. Das ist im Grunde genommen einfach für mich zu sagen, Talar ist Talar. Da weiß jeder, um was es geht. Und jetzt sagen die Verantwortlichen dieses Gottesdienstes, ich soll ohne Talar kommen. Ja, heißt es jetzt, ich schwarze Hose und schwarzer Anzug und entsprechend Krawatte oder doch Jeans? Also was ist denn passend? Welche Aussage, welche Botschaft will ich bringen? Kleidung hat ja auch eine bestimmte Botschaft. Oder schauen wir uns mal an, wie wir auch selbst angezogen sind. Ob es möglicherweise auch einen entsprechenden vorgeschriebenen Kleidungsstil unter uns gibt. Was wir anziehen müssen oder sollen, wenn wir zu einem Gottesdienst gehen, beziehungsweise was der andere anziehen soll oder nicht. Als ich Pfarrer in Rußheim war, hatte ich noch meine schwarze Lederhose mit Seitenschnürung. Können Sie sich das vorstellen? Ein Dorfpfarrer, der mit schwarzer Lederhose und Seitenschnürung durchs Dorf geht? Herr Pfarrer, huch, Sie in Lederhose? Und plötzlich klappt die Kommunikation nicht mehr, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Babylonische Sprachverwirrung, nicht nur tausende Jahre zurückliegend, sondern auch ganz konkret bei uns. Und das nicht nur angesichts von 6000 verschiedenen Sprachen auf dieser Welt, sondern auch, wenn wir die gleiche Sprache sprechen. Als wir 2004 nach Greifswald an die Ostsee gezogen sind, habe ich ein kleines Büchlein in die Hand bekommen. Das sei Pflichtlektüre für alle, die aus dem Westen kommen und um im Osten leben zu wollen. Titel des Büchleins: Ihr könnt uns einfach nicht verstehen, warum Ost- und Westdeutsche aneinander vorbeireden. Aha, also selbst mit gleicher Sprache reden Ossis und Wessis aneinander vorbei. Und ich denke, wir könnten Beispiele aus anderen Bereichen, aus der eigenen Familie oder aus der Nachbarschaft hinzufügen. Ja, die babylonische Sprachverwirrung ist nicht bloß eine Geschichte vor tausenden von Jahren, sie ist Alltag bei uns. Das Seufzen, so kann man es wohl sagen, ist aller Orten zu hören über das gegenseitige Unverständnis. Wie konnte das bloß geschehen? Und dabei hatten doch die damaligen Menschen ein ehrbares Ziel. So steht es im 11. Kapitel im 1. Buch Mose. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in aller Lande. Die haben also damals irgendwie gemerkt, wir brauchen etwas, was uns zusammenhält. Sonst brechen wir auseinander. Und sie haben gesagt, wir brauchen einen großen Namen. Wir müssen uns selbst groß machen, damit es irgendwie gemeinsam mit uns klappt. Damit wir uns eben nicht zerstreuen. Vom Ende der Geschichte wissen wir, dass genau das Gegenteil passiert ist. Der große Name, die eigene Stärke, die eigene Macht hat starke Tendenzen, eben auseinanderzutreiben und eben nicht zu verbinden. Denn der große Name schafft auch Abgrenzung, Ausgrenzung. Es gibt nämlich jene, die dazugehören und jene, die eben nicht dazugehören. Weil du alt bist, gehörst du nicht zu uns Jungen. Weil wir jung sind, ist es klar, dass es auch entsprechende Abgrenzungen gibt. Als ich noch zur Schule ging, gab es da einerseits die Ökos und andererseits die Popper und dann noch die Punker. Das waren 3. Ja, heute habe ich gehört, sind noch viele mehr dazu gekommen und es sind andere Gruppierungen. Schwarze und Weiße können nicht miteinander, grenzen sich ab. Deutsche und Syrer. Immer dann, wenn der eigene Name groß gemacht wird, werden die anderen klein gemacht, niedergeschrien oder gar verleumdet. Auch in Deutschland, Babylon. Dahinter steht aber dann doch immer wieder die Frage und die Herausforderung, im Kleinen wie im Großen, wie können wir bei allen Unterschieden und Verwirrungen dennoch miteinander umgehen und vor allem zusammenleben? Wie klappt das mit dem Zusammenleben bei allen Unterschiedlichkeiten? Ich brauche es wohl nicht extra zu erwähnen, dass das ja auch die große Debatte ist, in der wir momentan stehen, in der es auch momentan zu großen Verwerfungen kommt. Wie können wir das wuppen, bei so vielen unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedlichen Religionen, dass es trotzdem klappen kann, zusammenzuleben? Und darum komme ich zur Fortsetzungsgeschichte der babylonischen Sprachverwirrung. Ja, es gibt eine Fortsetzungsgeschichte. Es gibt den Turmbau zu Babel 2.0 im Neuen Testament. Und das ist die Pfingstgeschichte. Da kommen Menschen aus allen Herren Ländern mit unterschiedlichen Sprachen. Das ist sozusagen die Zeit nach Eden, nach Babylon. Und sie kommen nach Jerusalem und hören die frohe Botschaft von Jesus Christus in ihrer babylonischen Sprache. Und sie kommen zum Glauben. Es entstehen Gemeinden und plötzlich haben sie sich was zu sagen, hören aufeinander, weil sie auf den einen Gott, auf den einen Herrn Jesus Christus hören. Und Paulus hat es mal so wunderschön ausgedrückt und formuliert. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Bei aller babylonischer Sprachverwirrung, bei allem menschlichen Durcheinander, bei allen menschlichen Gegensätzen, bei allem Trennenden, hier seid ihr eins. Und so nehme ich mit, Gottes Geist kann bewirken, dass Menschen über alle Grenzen und Unterschiede hinausgehend zu einer Gemeinde zusammenfinden. Hier kommen sie zusammen. Der Hamburger Theologe Helmut Thielicke hat mal von einem schönen Erlebnis berichtet. Ich will ihn zitieren. Ich, also Thielicke, habe einmal kniend im Steppensand mit einigen Hereros in Südwestafrika das Mahl des Herrn gefeiert. Keiner verstand auch nur einen Laut von der Sprache des anderen. Aber als ich mit der Hand das Kreuzzeichen machte und den Namen Jesus aussprach, strahlten ihre dunklen Gesichter auf. Wir aßen dasselbe Brot und tranken aus demselben Kelch. Wir hatten uns nie gesehen. Soziale und geografische und kulturelle Grenzen standen zwischen uns. Und doch umschlossen uns Arme, die nicht von dieser Welt sind. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich begann, die Pfingstgeschichte zu begreifen. Ich verstand das Wunder der Kirche. Da feiert ein Deutscher mit Hereros in Namibia Gottesdienst. Hereros, das war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, als deutsche Soldaten Hereros niedermetzelten, 80% dieses Volkes ausrotteten. Und dann feiert ein Deutscher mit Hereros Gottesdienst und sie haben Gemeinschaft. Feinde, Menschen, die durchaus gegenseitig sich Leid zugefügt haben, schuldig aneinander wurden. schuldbeladen gemeinsam Gottesdienst feiern. Der Heilige Geist bringt Menschen zusammen, die nach menschlichem Vermögen, Verständnis es nicht schaffen können, zueinander zu finden. Und um Jesu, um Gottes Namen willen, feiern wir zusammen Gottesdienst. Haben wir solche Wunder auch schon erlebt? Ich meine nicht solche Begegnungen in fremden Ländern. Das ist wahrlich beeindruckend und manchmal auch hilfreich zu erzählen. Da könnte ich selbst auch ins Erzählen kommen aus fernen Ländern. Ich meine es viel näher und direkter. Welche Wunder haben Sie in Ihrer Gemeinde im CVM erlebt? Darf ich von der 75-Jährigen erzählen, die zu einem Jugendgottesdienst geht und anschließend meint, es waren nicht meine Lieder, aber es war trotzdem schön, so viele Jugendliche im Gottesdienst zu sehen. Darf ich von dem Jugendkreis erzählen, der den alten Kirchendiener einlädt, damit dieser von seinem Glauben erzählt? Darf ich von Konfirmanden und Jugendlichen träumen, die sich auf unsere guten christlichen Traditionen einlassen und mit Begeisterung Paul Gerhardt singen? Darf ich umgekehrt von älteren Gottesdienstbesuchern träumen, die begeistert ihre Hände heben, in die Hände klatschen, weil gerade ein modernes Lied Englisch gesungen wird? Darf ich davon träumen, dass wir von Gottes Geist getrieben miteinander noch viel tiefer ins Gespräch miteinander kommen? Das geht nur da, wo wir uns selbst und unsere eigenen Vorstellungen eben nicht über die Vorstellungen der anderen stellen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Leichtigkeit, der das eben nicht ähnlich zum Turmbau zu Babel mitmacht, dass er groß rauskommt, sondern seine Herausforderung, seine Aufgabe ist ja, dass Christus groß herauskommt. Deswegen wird er auch der Geist Christi genannt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Leichtigkeit, der uns auch immer wieder zusagt, Mensch, nimm dich mal nicht ganz so wichtig. Darf ich davon träumen, dass das Fremde oder der andere uns eben keine Angst macht, nur weil er oder sie anders und uns darum fremd ist? Denn Gottes Geist hat bereits den Fremden umschlossen, ist ihm, ihr auch nahe. Denn wenn der Geist Gottes bereits zu Beginn der Welt über den Wassern schwebte, dann kann er auch heute Menschen zusammenbringen, Menschen, die ansonsten nichts miteinander gemeinsam haben. Darf ich hier von einem Ehepaar aus der Liebenzeller Gemeinschaft erzählen, die sich um eine junge syrische Familie kümmert? Oder darf ich von einem älteren Ehepaar reden, die dafür sorgen, dass Iraner hier in Deutschland ankommen und es in den letzten Jahren in Ettlingen in der Johannesgemeinde zu einem Regionalzentrum für Iraner, für Christen aus dem Iran gekommen ist? Darf ich davon berichten, dass die Milieuforschung uns sagt, dass die Milieus in unserer Gesellschaft sich immer weiter auseinander dividieren, Grenzen, Mauern aufbauen, sich gegenseitig abschotten, Ekelschranken entwickeln? Also sprich, ich muss brechen, wenn ich dich sehe. Und wie ich dann sage, in der Gemeinde Jesu Christi muss es doch möglich sein, dass wir hier Kraft des Heiligen Geistes über Mauern springen, den Ekelreflex überwinden lassen und vorleben, was es heißt, als versöhnte Gemeinschaft, als Menschen von unterschiedlichen Prägungen, Vorstellungen doch gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, ich will träumen davon, dass dieser Geist Gottes Trennendes überwindet und die Gemeinde Jesu Christi tatsächlich eine Gemeinde des Heiligen Geistes ist und bleibt, wo das nämlich in versöhnter Vielfalt und Verschiedenheit gelebt wird. Die Folgen des Turmbaus zu Babel erleben wir viel zu oft. Oftmals sind wir selbst fleißig mit dabei, wenn es um die Sprachverwirrung geht. Wir leiden selbst darunter und Gott sei es geklagt, andere leiden auch an uns. Hilfe kann nur da kommen, wo wir selbst bereit sind, von uns wegzuschauen auf den, der alles eint, Gott selbst, Gottes Geist. Also, Pfingsten gelingt da, wo wir auf unseren eigenen Platz verzichten, um einen anderen Platz zu machen. Darum kann ich nur meine Predigt schließen mit der Bitte: Komm, Heiliger Geist, und kehre bei uns ein und kehre bei uns aus, was dir missfällt. Amen.